sind auch geistliche Geschwister, Kinder Gottes, werdet ihr mir zustimmen, dass es immer wieder zu Konflikten kommt, zu Geschwisterrivalitäten. Und ich denke, die Bilder erinnern euch bestimmt an Situationen, die ihr schon erlebt habt. Wir werden heute in einen Bibeltext schauen, in dem deutlich wird, wie zerstörerisch Neid in Beziehungen ist. Indem wir in Bibeltexte eintauchen, erleben wir Gottes aktuelles Sprechen in unsere Situation, Gottes Stimme in die Welt hinein, mitten in unser Alltagsleben. Gott spricht in unsere persönlichen Situationen. Er spricht in unser Erleben, in unsere Gedanken, in unsere Gefühlswelt. Gott stellt uns dabei wichtige Fragen. Und zwar, damit wir reflektieren können und damit gute, heilsame Veränderungen in unserem Leben geschehen. Ich habe heute einen Text aus dem Alten Testament herausgesucht, weil das Alte Testament etwas schwerer zugänglich ist. Letzte Woche haben wir festgestellt mit Luthers Sola Scriptura, dass wir zur Bibel nicht andere Offenbarungsquellen brauchen, sondern allein die Schrift reicht. Das heißt, die Schrift ist ihr eigener bester Interpret. Das heißt, wir denken Bibelstellen, die wir lesen, immer zusammen mit anderen Bibelstellen, also den Gesamtzusammenhang der Schrift, bedenken wir mit. Und ganz besonders lesen wir das Alte Testament durch die Brille des Neuen und entdecken darin Jesus Christus als roten Faden durch die Bibel, das gute Evangelium, die gute Botschaft Gottes. Ich bete noch mit uns und dann tauchen wir in den Text ein. Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst und zu uns sprichst. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir laden dich jetzt ein und wollen unser Herz öffnen, dass du das Gute wirken kannst für unser Leben und all das geschieht, was gut für uns ist. Amen. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 4, die ersten 10 Verse der Handlung und später gehen wir den Text nochmal durch und ergänzen den Schluss. Und der Herr erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, trägst du dein Gesicht hoch? Wenn du aber nicht recht tust, lauert die Sünde vor deiner Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber herrsche über die Sünde. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob Kain sich gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und der sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Wir erleben hier Geschwister. Geschwister sind unterschiedlich, auch Kain und Abel sind verschiedene Persönlichkeiten. Ihnen gemeinsam ist aber, dass sie Gott eine Opfergabe bringen. Der Begriff, der hebräische, bedeutet Abgabe, Opfer, Geschenk. Also es geht um eine Gabe durch die Verehrung, Huldigung, hätte man früher vielleicht gesagt, Dank, Freundschaft, aber auch Abhängigkeit ausgedrückt wird. Wir können hier allgemein sagen, es geht darum, Gott zu ehren, ihn anzubeten. Gott eine Opfergabe bringen, etwas für ihn tun, Gott eine Freude bereiten, ihm Liebe, Anerkennung ausdrücken. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir verbrennen in der Regel weder Getreide noch Tiere für Gott. Vielleicht verbrennen wir Kalorien. Wir können Dank und unsere Anbetung auf ganz individuelle Weise Gott gegenüber ausdrücken. Wir können Gott zu Hause, ganz für uns in der Stille, mit einem Gebet unsere Liebe ausdrücken und ihn ehren. Wir können aber auch hier, wenn wir mit Putzen in der Gemeinde dran sind, den Staubsauger hin und her schieben und Gott dabei fröhlich ein Lied pfeifen. Wir können Gott aber auch darin ehren, dass wir nachts zum 7. Mal, wenn das kranke Kind wieder aufgewacht ist, es geduldig, liebevoll trösten und wieder ins Bett bringen. Oder unserem Ehepartner zum 77. Mal vergeben. All das kann eine Opfergabe für Gott sein. Sehr verschieden. Die Frage ist also nicht, was wir Gott schenken, womit wir Gott verehren. Kain und Abel machen es hier auch individuell. Kain als Ackerbauer bringt Gott Ernteerträge und Abel als Hirte bringt Gott etwas von seiner Herde. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Warum? Da ist es hilfreich, wieder die ganze Bibel mit hineinzunehmen. In 3. Mose, Kapitel 6 und 7, lesen wir, dass Gott sowohl Tier- als auch Getreideopfer gleichermaßen akzeptiert. Also Kain hat hier nicht formal etwas falsch gemacht. Im Hebräerbrief im Neuen Testament, Kapitel 11, Vers 4 folgende, lesen wir ergänzend etwas über das Motiv von Abel. Abel bringt Gott aus Vertrauen, aus einer Vertrauensbeziehung heraus, im Glauben eine Opfergabe. Abel möchte Gott ehren. Er möchte ihm seine Freude, seine Liebe, seine Anbetung ausdrücken und sehr wohl in dem Wissen, dass ihn dieses Geschenk selber vor Gott überhaupt nicht besser dastehen lässt. Es stellt sich uns also die Frage, wenn wir Gott etwas schenken wollen, wenn du Gott etwas opfern möchtest, für ihn etwas tust, wenn du Gott eine Freude bereiten willst, ihn ehren willst, was ist dabei deine Motivation? Und wie wir im Zusammenhang des Textes gefragt werden, was ist unsere Herzenshaltung, unser Verhältnis dabei zu unseren Geschwistern, unserem Nächsten? Wenn wir in die Propheten des Alten Testamentes schauen, zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 10 folgendes, schildert Gott immer wieder und da besonders in drastischen Worten, dass ihn die ganzen Opferanstrengungen, Leistungen seines Volkes anekeln, ihm zuwider sind, er sie satt hat, weil sie nicht stimmig sind mit ihrer Herzenshaltung und auch gerade nicht der Herzenshaltung gegenüber ihren Mitmenschen. Äußerlich tun sie etwas Richtiges, aber es passt nicht zu ihrer Herzenshaltung. In Amos 5 lesen wir sogar sehr stark ausgedrückt, dass Gott unlöslich das Handeln Gott gegenüber mit dem Handeln unserer Mitmenschen gegenüber verknüpft, dass soziales Verhalten und soziale Gerechtigkeit unbedingt dazugehören. Sonst ist das Leben keine Anbetung. Oder im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 11, heißt es, aber wer seinen Bruder hasst, und laut Jesus beginnt ja Töten schon mit negativen Gedanken, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wir merken an vielen Bibelstellen, Gottes Liebe und Liebe zu unseren Mitmenschen, unseren Nächsten gehören für Gott zusammen. Und wenn wir Gott eine Gabe bringen, aber in unserem Herzen nicht die Geschwister, die Mitmenschen lieben, dann straft das unsere Gottesverehrung Lügen. Dann haben wir ein aufgeteiltes Herz. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Ich denke, wir kennen das, wie das ist, zornig zu werden. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Wörtlich heißt es, entbrennt es in dir. Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Die Kombination dieser zweier Fragen ist bemerkenswert. Zorn ist nämlich an sich gar nichts Negatives. Zorn gehört sogar zur Liebe. Gott ist zornig, wo Lieblosigkeit, wo Unrecht geschieht. Wer liebt, wird auch zornig auf Lieblosigkeit. Aber Gott liebt trotzdem die Täter. In Epheser 4, Vers 26 folgende heißt es im Neuen Testament, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Man kann zornig sein, ohne schuldig zu werden. Die Frage ist, was macht der Zorn in unserem Herzen? Wann warst du das letzte Mal zornig? Und warum? Und was hat dieser Zorn in deinem Herzen gemacht, angerührt? Konntest du dann den betreffenden Menschen noch liebevoll in die Augen sehen? Oder musstest du deinen Blick abwenden, wegsehen, weil dein Zorn in deinem Herzen eine Mauer gebaut hat? Ganz offensichtlich war das größte Problem an Kains Opfer, dass seine Einstellung zu seinem Bruder Abel nicht in Ordnung war. Und dass das gleichzeitig auch ein Zeichen dafür war, dass seine Gottesbeziehung nicht in Ordnung war. Denn wenn er Gott vertraut hätte, dann hätte er Gott dieses Herzensproblem anvertraut. Er hätte Gott diese Not gebracht und mit Gott in dieser Not gerungen um einen guten Weg. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 24, bevor wir etwas Gott geben, also auf dem Weg zum Tempel, bevor wir unsere Opfergabe geben, für Gott etwas tun, sollen wir uns aktiv versöhnen. Das Gute, und das ist das Evangelium an diesem Text, Gott liebt den Kain, trotz allem. Gott liebt Kain. Und deshalb ist es ihm nicht egal, dass Kain eine Not hat, eine Mauer um sein Herz gebaut hat. Und deshalb beginnt Gott in seiner Liebe und Güte mit Kain das Gespräch über dessen Herzensproblem. Gott macht Kain keine Vorwürfe. Findet ihr das nicht auch bemerkenswert? Er stellt ihm freundlich Fragen, damit er nachdenken und sich besinnen kann. Dass Kains Haltung gegenüber Abel nicht in Ordnung war, das sehen wir daran, dass Kain gar nicht zornig auf Gott wird. Denn der hat doch schließlich sein Opfer nicht anerkannt, sondern dass er wütend auf Abel wird, der gar nichts verbrochen hat, außer dass er sich an Gott freut und Gott sich mitfreut. In Kains Herzen hatte längst Neid Wurzeln geschlagen. Kain zerstört sich und die Beziehung zu seinem Bruder durch Vergleichen. Dabei ist jeder und jede Gottesbeziehung unvergleichlich. Wie oft hängt Zorn, unser Zorn, damit zusammen, dass wir uns vergleichen und sich dann Neid einnisten kann und Macht gewinnt? Aber das Evangelium, die gute Nachricht in diesem Text ist, dass Gott sich Kain zuwendet und ihm eine Chance gibt zu sehen. Zu sehen, dass seine formale Getreidegabe gar nicht aus vertrauenvollem Herzen, ungeteiltem Herzen kommt. Und Kain hätte innehalten können, sich besinnen und sagen, stimmt Gott, danke, danke, dass du mich aufmerksam machst, dass du meine schräge Motivation entlarvst, meine Herzenshaltung aufdeckst. Ich kann dich doch gar nicht wirklich lieben, wenn ich nicht auch meinen Bruder lieben will. Und stimmt, du selbst warst mir gar nicht das Wichtigste bei dieser Gabe, sondern meine Anerkennung, vor allen Dingen im Vergleich zu meinem Bruder Abel. Dem gönne ich nämlich keine Freude und das ist Mist. Du liebst ihn und mich gleichermaßen und ich kann dich nur lieben, wenn ich ihn auch liebe. Das hätte Kain sich alles eingestehen können. Er hätte umkehren können. Er hätte sagen können, vergib mir Gott und hilf mir da raus. Kann es sein, dass wir Gott auch manchmal Gaben Opfergaben, unsere Anbetung geben, etwas für ihn tun, aber unsere Motivation dabei schräg ist. Vielleicht, dass wir nur noch äußerlich etwas tun, vielleicht, weil wir es uns angewöhnt haben. Womöglich ist es sogar eine lästige Pflichterfüllung geworden, dazu verkommen. Vielleicht steckt sogar ein Punktesammeln dahinter, statt Freude an Gott. Vielleicht stehen wir unter ungesundem eigenen Druck und deshalb ist alles so freudlos. Vielleicht erwächst unser Tun aus dem Vergleichen. Kann es sein, dass wir Gott geteilten Herzens Dinge bringen und dabei unser Verhältnis zu unseren Geschwistern nicht stimmig ist? Wir können heute überlegen, wem wir aktuell gegenüber mit Neid zu kämpfen haben in unserem Leben. Gibt es jemanden, dem wir irgendetwas nicht gönnen? Nicht gönnen, dass Gott ihn bestätigt, Gott sich an ihm freut? Und kennen wir das? Augenkontakt, Kontakt zu vermeiden? In Lukas 11, Vers 34 sagt Jesus, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen, doch ein schlechtes Auge sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wer aufrichtig ist, der kann allen frei in die Augen sehen. Das ist schwieriger, wenn zwischen Menschen etwas steht. Aber Gott wirbt um Kain und um seine Seele. Und er sagt, ist es nicht so, wenn du gut handelst, trägst du dein Gesicht hoch? Und damit meint Gott keinen Hochmut, sondern eben diese innere Freiheit, weil im Herzen Frieden herrscht. Ein gesundes Selbstbewusstsein. Wenn du aber nicht recht tust, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über die Sünde herrschen. Gott ermutigt Kain hier also auch, dass er seinen Schöpfungsauftrag annimmt, den Gott gegeben hatte. Wir sollen die Schöpfung dienend bewahren. Gottes gute Herrschaft ausüben, auch in unserem eigenen Leben und vor unserer Tür. Wir sollen die Tür unseres Herzens hüten, den Eingangsbereich, was da in unser Herz kommen darf, dort Wurzeln schlagen darf. Im Neuen Testament heißt es in Römer 5, Vers 17, dass wir im Leben herrschen sollen durch den einen, Jesus Christus, der uns erlöst hat. Gott macht Kain aufmerksam, er ermutigt ihn, den Schöpfungsauftrag wieder wahrzunehmen, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind nicht ohnmächtig, was unser Leben und die Sünde angeht. Nein, wir dürfen aus gefühlter Ohnmacht und aus Unwissenheit unterbewusstem aufstehen, wenn Gott uns aufmerksam macht. Und wir dürfen Gottes gute Herrschaft einnehmen und leben. Wichtig ist, dass wir auf Gottes Stimme dabei hören. Und es stellt sich die Frage, wie korrekturbereit sind wir? Es ist tragisch, was dann hier in dieser Geschichte passiert. So ist das, wenn man sich von Gott nicht mehr bremsen lässt. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder, deine Schwester? Und er sagte, ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Das, was wir anderen antun, das tun wir Gott an. Und ab Vers 11 heißt es dann, und nun verflucht seist du vom Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Und hier blitzt das Neue Testament durch. Jesus, der schon im Propheten Jesaja angekündigt wird, als der, von dem es heißt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Nichts und gar nichts mehr in unserem Leben ist eine Strafe von Gott. Das ist der Ausblick. Aber auch hier erleben wir einen gnädigen Gott. Kain sagt zu Gott, siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll der gerächt werden. Gott baut einen Schutz um Kain. Eine gewisse Abschreckung und das hat funktioniert. Wir lesen, dass Kain älter wurde und Generationen nach ihm hervorgebrachte. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land nordöstlich von Eden. Wir sehen in dieser Geschichte, obwohl sie so brutal ist, so massive Auswirkungen hat, trotz Versagen und Verschulden bleibt Gott der treue und liebende Gott, der Kain vor Gewalt anderer schützt, ihm ein Schutzzeichen macht, ein Gnadenzeichen. Später wird Jesus ein ganz anderes Gnadenzeichen an seinen durchbohrten Händen tragen, für uns. Und Gott schenkt uns im Abendmahl ein Gnadenzeichen, das uns das Blut Jesu Rettung bringt, Heilung für unsere Motivationen und Herzenseinstellungen, damit wir auf heilvollen Wegen wandeln. Und im Nachgang der Geschichte lesen wir am Ende des Kapitels in Vers 23 und 24 von zunehmender Gewalteskalation. Einer der Nachfahren hieß Lamech und der sprach zu seinen Frauen, einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Völlig unverhältnismäßig und einen Knaben für eine Strieme. Und wenn Kain siebenfach gerecht wird, Lamech soll 77-fach gerecht werden. Statt sieben Leben für ein Leben, 77 für ein Leben. Eine krasse Eskalation. Und wir sehen auch darin schon den Ausblick ins Neue Testament. In Matthäus 18, Vers 15 geht es um das Verhalten unseren Geschwistern gegenüber. Und in Vers 21 fragt Petrus Jesus, Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Das sagt er bestimmt, weil er die Geschichte kennt. Und dachte, okay, siebenmal Rache, also minus sieben, dann müsste vielleicht plus sieben angemessen sein. Siebenmal vergeben, ist das okay? Und dann sagt Jesus, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Also auch nicht minus 77 zu plus 77, nein, 490 Mal, sagt Jesus. Und er meint damit nicht die Zahl, sondern unendliche Vergebung. Gott ist ein barmherziger Gott. Angesichts von Gewalteskalation sehen wir schon Gottes Barmherzigkeit durchleuchten. Jesus ist der rote Faden durch die Bibel, durch diese Geschichte. Jesus wurde unser Bruder, der selbst Opfer seiner Brüder wurde. Und Jesus ist unser Bruder. Er wollte wirklich unser Hüter sein. Er hat das angenommen. Er hat aus Liebe für uns Verantwortung übernommen und hat uns Versöhnung gebracht. Und im 2. Korintherbrief lesen wir, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten und ich ergänze jetzt mal zu leben. Gott stellt uns Fragen, weil er uns liebt. Und die gute Nachricht dabei ist Gottes Angebot, das Kreuz, seine Antwort auf alles Böse. Das Kreuz zeigt, was Gott aus Liebe für uns getan hat. Wir tun so manches, aber es geht nicht um unser Tun und es geht letztlich nicht darum, was wir getan haben, sondern das Einzige, was bleibt, ist, was Gott für uns getan hat. Und dazu ist Abendmahl eine freundliche, eine wirksame Einladung, eine Erinnerung, eine Vergegenwärtigung, was Gott für uns getan hat. Und wir können Vergebung und Heilung annehmen, uns darauf besinnen und aktiv die Beziehung zu Gott und unseren Geschwistern und Nächsten in Ordnung bringen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir so für deine Liebe danken, dass du ein entgegenkommender Gott bist, mitten in unsere Alltagssituationen, dass du an unsere Herzenstür klopfst und sprichst, uns Fragen stellst. Du kommst nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer großen Einladung, immer wieder umzukehren. Mit der Einladung, uns zu ermutigen, dass wir das Leben, was du für uns hast, tatsächlich in Anspruch nehmen. Dass wir durch deine Gnade und Liebe und Kraft in unserem Leben herrschen und uns nicht beherrschen lassen. Dass wir liebesfähig werden, weil du uns so liebst. Danke, dass du in deiner Liebe um uns wirbst. Und was immer wir jetzt als dein Anreden, deine Stimme vernommen haben, wer immer darauf vor dir jetzt reagiert, die Ermutigung annimmt, die Korrektur annimmt, das möchte ich besiegeln in deinem Namen. Denn du bist ein treuer, liebender Gott, der unser Bestes will. Du willst, dass wir das volle Programm deines Segens bekommen. Danke dafür. Amen.